Weltfunk.
Ihr habt's gehört. Wir sind im Weltfunk und heute sind an den Mikros die Caro Renner, die Julie McDavid und ich, Sandro Eiler. Und worum geht's heute? Heute haben wir ein anderes Thema dabei, nämlich Kleidungsproduktion und welche Probleme haben wir eigentlich mit der Kleidungsproduktion? Wir möchten heute konkret aufzeigen, was sind denn die Arbeitsbedingungen, mit denen Menschen zu kämpfen haben in der Kleidungsproduktion. Wir wollen uns ein bisschen mit der eigenen Rolle beschäftigen. Was hat die Kleidung für eine Bedeutung für uns? Und welche Verantwortung haben wir eigentlich, der wir nicht gerecht werden? Wir möchten ganz am Schluss auch nochmal gucken, was können wir eigentlich tun, damit wir die Bedingungen verbessern können in der Kleidungsindustrie. Und ja, was ist eigentlich das Problem mit den Klamotten, die wir tagtäglich tragen? Die Geschichte und Gegenwart, die beiden zeigen es uns eigentlich. Waren unsere Klamotten früher Gebrauchsgegenstände, die repariert wurden, dann sind sie heute Verbrauchsgegenstände. In den USA zum Beispiel wird heute 400% mehr an Kleidung konsumiert als vor 20 Jahren. Welche Auswirkungen hat das? Gucken wir uns einfach mal die Geschichte an.
2009. Eine 18-jährige Näherin aus Bangladesch bricht laut dem Spiegel aus Erschöpfung tot zusammen. Der 18-Jährigen soll trotz Erschöpfung und Schmerzen in Brust und Armen ein freier Tag zur Erholung verweigert und stattdessen vom Vorgesetzten hart ins Gesicht geschlagen worden sein. Die Näherin wurde gezwungen, ihre 14-Stunden-Schichten ohne Pausen weiterzumachen.
2013. Beim Gebäudeeinsturz in Sabha, nahe der Hauptstadt Bangladeschs, wurden am 24. April 2013 1.135 Menschen getötet und 2.438 verletzt. Es gab Pfuschereien am Bau und obwohl die ArbeiterInnen wegen der Risse im Gebäude nicht weiterarbeiten wollten, wurden sie dazu gezwungen.
Ja, das sind keine Einzelfälle, sondern die bittere Konsequenz unseres Konsumrauschs. Laut der Website sklavereiinmode.de arbeiten etwa 260.000 Mädchen und junge Frauen unter katastrophalen Bedingungen in indischen Textilfabriken. Das ist natürlich nicht auf Indien begrenzt. In vielen Textilfabriken leben die ArbeiterInnen eingesperrt, dürfen nicht widersprechen, werden misshandelt und müssen bis zu 24-Stunden-Schichten leisten. GewerkschafterInnen werden gefeuert oder sogar verfolgt. Warum Kleidung heute eine so große Rolle für uns hat und warum Kleidung ein Verbrauchs- statt ein Gebrauchsgegenstand geworden ist, das erzählen uns gleich Caro und Julie.
Weltfunk.
So, herzlich willkommen zurück. Wir sind Sandro, Caro und Julie von den Zugvögeln und in der heutigen Sendung befassen wir uns mit dem Thema Kleidung.
Sandro hat eben schon erklärt, dass es uns darum geht, auf unser Konsumverhalten und dessen Folgen aufmerksam zu machen. Zuerst wollen wir uns aber damit auseinandersetzen, welche Bedeutung Kleidung in unserer Gesellschaft hat.
An sich klar. Klamotten verhindern, dass wir frieren und sie schützen uns vor schmerzhaften Untergründen und vor Sonnenbrand. Vielleicht ging es unseren Vorfahren tatsächlich um diese praktischen Aspekte, als sie vor über 30.000 Jahren begonnen haben, sich in Felle und Stoffe einzuhüllen.
Doch damit war schnell Schluss. Dass Kleidung auf keinen Fall nur praktische Zwecke erfüllt, sieht man schon in der Frühzeit und in der Antike deutlich. Kleidung wird hier zum Ausdruck des gesellschaftlichen Rangs. Wer es sich leisten kann, trägt bunte Farben und Schmuck. Und wer viel zu sagen hat, ist auch aufwendiger gekleidet. Dieses Muster zieht sich durch alle Zeiten und Regionen, ob man nun das japanische Kaisertum oder indigene nordamerikanische Gemeinschaften betrachtet. Im Mittelalter herrschte in vielen deutschen Städten gar eine gesetzliche Kleiderordnung, die den Menschen vorschrieb, welche Farben und welchen Schmuck sie tragen durften. Die Zugehörigkeit zu einer Schicht war so für alle zu erkennen.
Heute haben wir in Deutschland weniger Gesetze in Bezug auf unsere Kleidung. Beispiele hierfür sind Schutzkleidung, die in manchen Berufen vorgeschrieben ist, und Regeln im Leistungssport. Hinzu kommen Verbote, so etwa das Verbot, antisemitische oder faschistische Symbole zu tragen. Ebenfalls verboten ist es, sich in der Öffentlichkeit nackt zu zeigen.
Zwar gibt es heute somit deutlich weniger Einschränkungen der Kleiderwahl als im Mittelalter, doch sind wir in der Wahl unserer Klamotten wirklich frei geworden? Ein wichtiges Stichwort ist hier die nonverbale Kommunikation.
Die Wahl unserer Kleidung teilt nämlich vieles über uns mit. Mögen wir es praktisch, elegant, ausgefallen? Wir können uns über Klamotten ausdrücken und so unsere eigene Identität für andere sichtbar nach außen tragen. Diese Selbstdarstellung kann genutzt werden, um ein bestimmtes Bild von uns zu erzeugen. Im Bewerbungsgespräch wollen wir ordentlich und modern wirken. Auf einem Festival hingegen unsere Lieblingsband auf dem T-Shirt zeigen. In unserer Jugend sollte Kleidung möglicherweise auch unsere Eltern provozieren und eine kleine Rebellion ausdrücken.
Doch welche Outfits wir dabei wählen, ist keinesfalls nur von unserem individuellen Geschmack abhängig. Sowohl in der Firma als auch im Freundeskreis herrschen Konventionen. Indem wir diese befolgen, können wir nicht nur uns von der Allgemeinheit abgrenzen, sondern eben auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ausdrücken. Gute Beispiele hierfür sind Subkulturen wie die Punkszene, aber auch Schuluniformen. Die häufig diskutierten Schuluniformen dienen neben dem Gemeinschaftsgefühl aber noch einem anderen Zweck. So sollen sie verhindern, dass Kleidung einen zu hohen Stellenwert unter Schülerinnen und Schülern erlangt und dass einzelne Kinder etwa für billige Kleidung oder für ihren Geschmack ausgelacht werden. Gerade unter Jugendlichen und auch immer jüngeren Kindern ist Kleidung allerdings oft von extrem hoher Bedeutung. Shopping wird von Teenagern gern als ihr liebstes Hobby angegeben und alle paar Jahre kommt ein neuer Trend unter Jugendlichen auf, der dann auch gleich danach verlangt, seinen Kleiderschrank komplett neu aufzustellen.
Dass es überhaupt möglich ist, seinen Stil alle paar Jahre oder gar Monate neuen Trends anzupassen, lässt sich mit dem Ausdruck Fast Fashion beschreiben. Es handelt sich dabei um ein relativ neues Phänomen. War Kleidung noch zu Zeiten unserer Eltern Luxusgut und wurde einen ganzen Lebensabschnitt lang getragen, so ist sie heute unglaublich billig und schnell verfügbar geworden. Hierzu ein drastisches Beispiel. Im Vergleich zu vor 20 Jahren kaufen die Menschen in den USA heute im Schnitt unglaubliche 400% mehr Kleidung.
Wie könnte sich das entwickeln? Ein Ansatz, der dieses Phänomen beschreibt, ist Consumation. Dazu muss man zwischen Gegenständen unterscheiden, die genutzt oder gebraucht werden, wie beispielsweise ein Auto, und Gegenständen, die verbraucht werden, wie Kaugummis oder Zigaretten. Consumation bezeichnet den Prozess, wenn Gebrauchsgegenstände zu Verbrauchsgegenständen gemacht werden. Und genau das ist mit Kleidung passiert.
Da verwundert es kaum, dass ein gigantischer Wirtschaftsmarkt dahinter steht. In Deutschland ist die Bekleidungsindustrie die zweitgrößte Konsumgüterbranche, direkt nach der Ernährung. Was hinter dieser Industrie steckt und was unser Konsumverhalten für Auswirkungen hat, gerät bei all den Bedeutungen, Ansprüchen und Konventionen der Kleidung oftmals in den Hintergrund. Auf genau diese Hintergründe wollen wir heute eingehen.
Das ist der Weltfunk mit den Zugvögeln. Heute ist unser Thema die Textilindustrie, Menschenrechtsverletzungen und mehr. Wir haben jetzt Isabel Ulrich von der christlichen Initiative Romero in der Leitung. Wer bist du und was ist das für eine Initiative?
Also ich bin wie gesagt Isabel Ulrich, arbeite seit 2,5 Jahren bei der CIR, so nennen wir sie kurz und relativ intern, christliche Initiative Romero. Wir sind eine relativ kleine, mit 15 Mitarbeitern Organisation, die sich für Menschenrechte und vor allem für Arbeitsrechte einsetzt, und zwar hauptsächlich in den Ländern Mittelamerikas, also Guatemala, Honduras, El Salvador und Nicaragua.
Die CIA, christliche Initiative Romero, gibt es schon seit 1981. Wie ist es dazu gekommen?
Also in diesen Ländern in Mittelamerika gab es, als sich die Initiative gründete, Bürgerkrieg. Das war so der ursprüngliche Anlass. Das war aber schon Anfang der 80er Jahre. Und glücklicherweise ist er in den 90ern zu Ende gegangen. Und dann haben wir geschaut, was gibt es denn sonst noch für Felder, die verbesserungswürdig sind dort. Und es gab natürlich immer noch Probleme und Menschenrechtsverletzungen dort. Und dann wurde eben die Wirtschaft geöffnet, vor allem zum US-amerikanischen Markt. Und es gab sehr viele Textilfabriken dort, die zum Beispiel auch für internationale Marken, Sportmarken, auch heute noch Adidas und so weiter produziert haben. Und in den Fabriken gab es ganz schlechte Arbeitsbedingungen. Die Menschen dort wurden regelrecht ausgebeutet. Das hat sich heute ein bisschen verändert, aber es ist immer noch Ausbeutung, was da passiert. Und dann haben wir uns diesen Themen angenommen und damit auch die Brücke nach Europa und nach Deutschland geschlagen, weil wir kaufen ja hier diese Kleidung.
Bevor wir jetzt noch mal ein bisschen genauer über die Bedingungen sprechen, von welchen Teilen der Welt sprechen wir denn, wenn wir uns Klamotten angucken? Wo werden die hauptsächlich hergestellt?
Also die meisten Klamotten, die wir in Deutschland kaufen, sind tatsächlich aus China. Aber die Arbeitsbedingungen sind eigentlich überall, wo sie herkommen, nicht mit Menschenrechten vereinbar, die international festgeschrieben sind und oft auch nicht mit den Arbeitsrechten, die in den Gesetzen des Landes festgehalten sind. Also ob ich da aus Bangladesch, aus Kambodscha, aus El Salvador, Honduras oder auch aus Osteuropa ein T-Shirt kaufe, das kann ich alles eigentlich nicht rein gewissens tun, wenn ich nicht darauf achte, dass es Fairtrade oder in irgendeiner Weise als fair zertifiziert und ökologisch zertifiziert ist.
Wo in dieser ganzen Herstellungskette fallen die Probleme denn an? Auf dem Baumwollfeld, bei der Näharbeit oder im Vertrieb?
Also das ist tatsächlich in der ganzen Kette und die ist ja relativ komplex bei einem Produkt wie Kleidung. Also wenn wir zum Beispiel faire Bananen kaufen, da ist es relativ einfach. Da gibt es nur die Plantage und den Lieferweg zu unseren Supermärkten und dann auch die Mitarbeiter hier im Supermarkt. Aber bei Kleidung, da fängt es ja wirklich auf dem Baumwollfeld an und da kommt sehr viel zum Beispiel aus der Punjab-Region in Indien. Dort ist eine relativ hohe Selbstmordrate bei den Baumwollbauern, weil die einfach von den Agrarkonzernen, die sowohl das Saatgut als auch die Agrarchemie, also die Düngemittel vertreiben, die werden von denen ausgenutzt und die im Prinzip ausgepresst, weil sie jedes Mal neues Saatgut kaufen müssen und dann auch noch die Düngemittel dazu und das eben viel, viel mehr kostet, als man mit dem Baumwollanbau verdienen kann. Und so werden die systematisch in den Ruin getrieben und da fängt es schon an. Also da wird auch die Umwelt mit verschmutzt. Nicht nur geht es eben den Leuten schlecht, sondern diese Agrarchemikalien sind natürlich auch für alle anderen Sachen, die dort angebaut werden, für die Leute, die dort das Wasser trinken, einfach schädlich. Und das ist auch ähnlich dann wieder da, wo die Produkte oder der Stoff dann gefärbt wird. Da werden auch einfach sehr viel, sehr umweltverschmutzende Chemikalien verwendet. Und die Leute müssen teilweise ohne Schutzkleidung arbeiten oder bekommen zumindest nicht erklärt, dass sie die verwenden müssen und warum sie die verwenden müssen. Also da fehlt es einfach an Arbeitsschutz. Und dann geht es natürlich in die Nähfabriken. Der bekannteste Fall ist da, glaube ich, aus Bangladesch, diese Fabrik Rana Plaza, die 2013 eingestürzt ist, einfach weil das Gebäude so marode war. Dass da Tausende oder über 1000 Menschen umgekommen sind, die einfach da reingezwungen wurden, um dort zu nähen und zwar unter unwürdigen Bedingungen und auch vor allem zu einem Lohn, der keinesfalls zum Leben ausreicht.
Das Beispiel Rana Plaza, das wurde auch medial sehr stark diskutiert. Das heißt aber, du hast uns jetzt ein paar Bereiche genannt, wir können das gar nicht so konkret anpacken. Wir haben Probleme im Arbeitsrecht, wir haben gesundheitliche oder Umweltprobleme. Kann es unter diesen Umständen überhaupt einen fairen Handel von Kleidung geben?
Also es gibt einige Initiativen, die sich da sehr bemühen, dass zumindest in Teilbereichen, in denen es besonders schlimm ist, fair zu machen. Wen wir da immer nennen, ist die Fairwear Foundation. Da sind Unternehmen drin, die wirklich versuchen, ihren kompletten Betrieb auf fair umzustellen. Da geht es aber wirklich auch nur um die Konfektionierung, also um den Teil, in dem genäht wird und eben das Kleidungsstück zusammengesetzt wird. Dann gibt es aber wiederum Öko-Label, die sich dann hauptsächlich auch um den Baumwollanbau, um die Rohstoffherstellung kümmern. Eine Kombination von beidem sozusagen ist dann das, was wir empfehlen, wenn man sich was Neues kauft. Aber man kann ja, wenn man Kleidung kauft oder ja überhaupt sich um Kleidung kümmert und seinen Konsum, auch anderweitig überdenken. Also zum Beispiel einfach mal nicht mehr 80 Kleidungsstücke im Jahr kaufen, das ist etwa der Schnitt, 60 Kleidungsstücke im Jahr kaufen, das ist etwa der Schnitt in Deutschland. Jeder kauft sich 60 Kleidungsstücke im Jahr, sondern vielleicht ein paar weniger. Vielleicht brauche ich ja gar nicht so viele. Und das sind schon Punkte, wo man sehr viel tun kann.
Warum kaufen denn deiner Meinung nach so viele Menschen billige Klamotten, selbst wenn sie wissen, dass dadurch solch eine Unterdrückung auch unterstützt wird oder Umweltverschmutzung? Bei den meisten dürfte es ja bekannt sein.
Genau, also diese Probleme, ich bin ja nicht die Erste, die ein Interview dazu gibt, die sind ja eigentlich weitläufig bekannt. Und es ist aber wie bei allem, wie wenn ich mir zum Beispiel sage, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Ich kann den Willen durchaus haben und das Wissen darüber, dass es gesundheitsschädlich ist, Übergewicht zu haben, aber den Weg dann dahin zu gehen, da muss ich mit Gewohnheiten brechen und das ist immer schwierig. Und wenn ich einfach als festen Tagesplan habe, dass ich samstags mit meinen Freundinnen in die Innenstadt zum Shoppen gehe, dann wird es schwierig, davon wegzukommen. Aber es gibt halt, und das ist der Vorteil unserer Zeit, einerseits faire Alternativen, die ich kaufen kann, und es gibt auch andere Alternativen, wo ich trotzdem eine nette Zeit mit meinen Freunden und Freundinnen haben kann, ohne zu konsumieren. Das kann man dann langsam angehen. Was ich sehr gern mag, sind Kleidertauschpartys. Da setzt man sich einfach mit einer Runde Freunden oder Freundinnen zusammen. Jeder bringt was mit aus seinem Kleiderschrank, was man zwar noch hat und was noch gut ist, aber man einfach nicht mehr gerne anzieht aus irgendeinem Grund. Und dann tauscht man wild durch. Und ich kann aus Erfahrung sagen, am Ende hat man immer was Nettes, Neues zum Anziehen und jemand anders freut sich, dass das los ist, ne? Weil erfahrungsgemäß quellen unsere Kleiderschränke ja über und trotzdem haben wir gefühlt nichts zum Anziehen. Und das kann man eben dadurch ändern, dass man auch einfach mal durchtauscht und ohne direkt Neues zu konsumieren.
Von dir würde ich gerne nochmal wissen, wie kann ich mich denn jetzt mit den Menschen am besten solidarisieren, vielleicht auch auf politischer Ebene, die im Moment diese harten Arbeitskämpfe führen müssen in den Ländern, wo die Kleidung hergestellt wird?
Ja, also die haben tatsächlich ein schweres Los, weil auch dieser Arbeitskampf um bessere Bedingungen, um faire Löhne, der ist schwierig, weil teilweise Gewerkschaften auch verboten oder zumindest unterdrückt werden. Wir haben den Kontakt zu den Organisationen in Mittelamerika, also in El Salvador hauptsächlich, und in Honduras werden auch viele Kleider hergestellt. Und da gibt es natürlich auch noch andere Organisationen, die dann zu den asiatischen Ländern arbeiten, die mit uns zusammen in der Kampagne für saubere Kleidung organisiert sind. Also das ist ein internationales Bündnis, das sich eben dafür einsetzt. Und wenn in einer konkreten Situation, also in einer Fabrik in Kambodscha oder in einer in El Salvador, ein Unrecht geschieht, zum Beispiel Arbeiter und Arbeiterinnen entlassen werden, weil sie eine Gewerkschaft gegründet haben, dann versuchen wir da, die internationale Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Und das setzt wiederum dann die Hersteller unter Druck, die dort vor Ort die Leute ausbeuten oder auch die dann von denen kaufen, also große Konzerne wie Adidas, H&M, Primark und so weiter. Genau, und dazu brauchen wir aber natürlich möglichst viele Menschen hier, die zum Beispiel eine Petition unterschreiben, die vielleicht auch spenden für unseren Makila Solidaritätsfonds, aus dem dann zum Beispiel Anwälte bezahlt werden für diese Leute, damit die eben sich wieder einklagen können in ihr Beschäftigungsverhältnis oder zumindest eine Abfindung bekommen. Oder ja, manchmal kriegen die noch nicht mal ihren letzten Lohn ausbezahlt, für den sie wirklich gearbeitet haben in solchen Fällen. Und da setzen wir uns also konkret mit den Gewerkschaften vor Ort zusammen ein. Und was auch ganz wichtig ist und auch ganz kleinschrittig und was jeder eigentlich machen kann, ist, dass man einfach in den Läden mal nachfragt. Man fragt, ich möchte die ganze Rechnung sehen. Da gibt es so eine Protestpostkarte von uns auch, die man gern online bestellen kann. Einfach mal nachfragen, ja, was hat denn die Näherin bekommen, die das hier genäht hat? Ist die fair bezahlt worden? Welche Chemikalien sind verwendet worden, um dieses Produkt herzustellen? Das ist ja auch durchaus im eigenen Interesse, weil das trage ich ja jeden Tag dann auf der Haut. Ja, genau, also all das hilft schon mal, um den Konzernen bewusst zu machen, den Leuten ist es nicht egal, wie es den Nähern und Näherinnen geht und auch nicht, wie das produziert ist und was für Umweltschäden dadurch entstanden sind. Das ist das eine. Und was für uns aber auch noch sehr wichtig ist, man kann jetzt nicht die ganze Verantwortung auf die Konsumenten und Konsumentinnen abwälzen, weil wir haben ja auch noch was anderes den Tag über zu tun, als uns zu überlegen, welches ist das best und fairst hergestellte T-Shirt, sondern es muss eigentlich selbstverständlich sein, dass Menschenrechte, also grundlegende Menschenrechte eingehalten werden bei so einer Produktion, und die Unternehmen müssen da Verantwortung übernehmen. Das tun sie aber nicht, solange wir nicht, solange sie nicht vom Gesetz dazu gezwungen werden. Und deswegen unterstützen wir gerade eine Initiative, die von Ecuador und Südafrika eingeführt wurde bei der bei den Vereinten Nationen, ein UN-Treaty zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte. Der soll also international regeln, dass Menschenrechte von der Wirtschaft eingehalten werden müssen. Und das wäre unserer Meinung nach der beste Hebel, um das einfach flächendeckend zu garantieren.
Vielen Dank für deine Eindrücke, für deine Erfahrungen mit diesem Thema. Isabel Ulrich von der christlichen Initiative Romero war das. Und falls du jetzt noch was Wichtiges hast, was wir noch nicht gefragt haben, dann hast du das letzte Wort.
Also ich würde nochmal auf unsere Webseite hinweisen, ci-romero.de. Da haben wir ganz viele Informationen über einzelne Fair- und Öko-Label, über verschiedene Unternehmen aus dem Bereich und auch sonst, was es gerade eben so an Unterstützungsaktionen gibt für unsere Partner und Partnerinnen im globalen Süden. Da kann sich jeder gerne informieren. Ja.
Ja, spannend ist es und spannend bleibt es auch. Gleich wollen wir mal betrachten, was eigentlich in unseren Köpfen vor sich geht, dass wir Kleider einkaufen, bei denen wir eigentlich wissen, dass sie Leid verursachen und die Umwelt beschädigen. Deswegen bleibt dran, es bleibt spannend.
Willkommen zurück beim Weltfunk, heute mit dem Thema Kleidungsproduktion. Wir haben uns in der Sendung bereits mit Problemen der Kleidungsproduktion beschäftigt, mit Arbeitsbedingungen, Umweltaspekten und wollen jetzt nochmal psychologische Aspekte von Konsumverhalten betrachten. Genau, welche Aspekte da hinter unserem Konsumverhalten stehen.
Wir stehen an der Uni oben am Eselsberg und neben mir, da steht die Anne Landhäuser vom Institut für Psychologie. Anne hat sich als Forscherin damit beschäftigt, welche psychologischen Faktoren Konsumentscheidungen beeinflussen. Hallo Anne.
Hallo.
Wie kann es sein, dass so viele Leute billige Klamotten bei Primark und H&M einkaufen, obwohl sie wissen oder zumindest wissen müssten, welche Auswirkungen der Konsum auf andere oder auf die Umwelt hat?
Das liegt zum einen erstmal daran, würde ich sagen, dass die Kaufentscheidung an sich jetzt erstmal in einer ganz konkreten Situation stattfindet, wo man sich vielleicht gar keine Gedanken darüber macht, was denn eigentlich so für Konsequenzen damit einhergehen. Dass wir ein umweltgerechtes, ein soziales Leben führen wollen, ist ja doch eine relativ abstrakte Vorstellung. Das ist ein Ideal. Und da gehören ganz, ganz viele Verhaltensweisen dazu. Da müssen wir ganz viele verschiedene Faktoren mit berücksichtigen, die da einen Einfluss drauf haben. Und wenn wir uns dann in einer ganz konkreten Situation befinden, wo es vielleicht nur darum geht, ich bin gerade mit Freunden in der Stadt unterwegs und ich sehe irgendwie eine tolle Tasche, die mir total gut gefällt oder ein wunderschönes Kleid. In der Situation ist für mich relevant, wie sieht das aus, wie steht mir das, was für eine Farbe hat das, wie viel kostet das? Und ich denke vielleicht gar nicht unbedingt an dieses abstrakte Ideal, das ich sonst noch so mit mir rumtrage und entscheide mich dann, ohne das überhaupt mit in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir uns immer daran orientieren, was andere Leute machen. Selbst wenn wir die Norm haben, wir möchten gerne umweltgerecht und sozial leben, sehen wir doch, was andere Menschen tun und die gehen eben hauptsächlich in die klassischen billigeren Modehäuser einkaufen. Und das ist das, was wir als normal erachten, weil es das ist, was wir wahrnehmen. Und dementsprechend, wenn wir uns da keine intensiven Gedanken drüber machen, wenn wir das nicht extra diesen Gedanken in unserem Kopf aktivieren, hinterfragen wir das auch nicht. Außerdem ist es natürlich ja damit einhergehend, dass so viele Leute eher billige und eher vielleicht auch unnachhaltige Produkte kaufen, so dass wir uns fragen müssen, was können wir mit unserer eigenen einzelnen Entscheidung eigentlich ausrichten? Also wenn wir jetzt extra viel Geld ausgeben, um was total Nachhaltiges zu kaufen, hat das überhaupt einen Einfluss auf die Umwelt? Hat das überhaupt einen Einfluss auf Arbeitsbedingungen in Dritte Weltländern oder was auch immer, wenn alle anderen da nicht mitziehen und alle anderen sich anders verhalten? Das heißt, wir nehmen unseren eigenen Einfluss schon mal als sehr gering wahr. Und die Kosten, die mit dem Verhalten einhergehen, vielleicht als exorbitant hoch, weil wir beispielsweise meinen, es würde uns mehr Geld kosten, es würde uns mehr Zeit kosten, uns nachhaltig mit Klamotten einzudecken beispielsweise.
Was wären jetzt Schritte aus deiner Sicht, die gegangen werden müssen, um sowohl ein Bewusstsein zu schaffen, als auch die Bereitschaft, das Konsumverhalten zu verändern?
Also es ist ganz, ganz wichtig, dass immer mehr Leute in ihrem Kopf tatsächlich eine Verknüpfung der beiden Konzepte einkaufen und beispielsweise Nachhaltigkeit, Umwelt, soziale Arbeitsbedingungen haben. Dass, wenn wir in einer Kaufsituation sind, diese Gedanken auch tatsächlich aktiviert werden und wir die mit in unseren Entscheidungsprozess einfließen lassen können. Also uns in der Situation überlegen, brauche ich dieses Produkt jetzt wirklich, auch unter dem Wissen, dass das vielleicht unter schlechten Arbeitsbedingungen produziert wurde. Und dazu braucht es natürlich ganz, ganz viele Aufklärungen. Also die Leute müssen sich damit befassen und einfach auch ein Wissen darüber haben, unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Bedingungen die Produkte, die sie kaufen möchten oder regelmäßig kaufen, produziert wurden. Das heißt, hier spielen natürlich auch Labels beispielsweise eine wichtige Rolle. Aber da muss natürlich auch die Bereitschaft der Einzelnen, der Konsumenten und Konsumentinnen da sein, sich damit auseinanderzusetzen. Letztendlich haben wir ja immer das Problem, dass wir niemanden dazu zwingen können, einen gewissen moralischen Standard zu verfolgen. Aber ich glaube, es gibt auch schon einen ganz, ganz tollen und wichtigen Trend dahin, dass heute auch viel mehr beispielsweise geteilt wird, ja, und dass es so eine sehr auch mit Freude besetzte Form des nachhaltigen Zusammenkonsumierens gibt. Also dass es heute beispielsweise nicht mehr unbedingt sein muss, dass jeder regelmäßig einkaufen geht, sondern dass man eher seine Klamotten, die man nicht mehr haben möchte, mit Freunden, Freundinnen tauscht, teilt, dass es Kleidertauschzirkel gibt oder dass man sich eben entscheidet, lieber Secondhand einkaufen zu gehen, als neu produzierte Produkte zu kaufen. Das ist natürlich eine sehr, sehr nachhaltige auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eine sehr billige Variante des Konsumierens und damit schlägt man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe.
Vielen Dank, Anne Landhäuser vom Institut für Psychologie an der Uni Ulm.
Das ist der Weltfunk und wir haben in der Sendung darüber gesprochen, was in der Modeindustrie falsch läuft, welche verheerenden Arbeitsbedingungen bei der Produktion von Kleidung Menschenleben in Gefahr bringen und uns darüber ausgetauscht, warum sich daran im Moment wenig ändert. Jetzt wollen wir noch darüber sprechen, was wir selbst oder jede einzelne von uns tun können, um die Bedingungen der Kleidungsproduktion zu verbessern. Was können wir denn dann tun, Julie?
Wir haben im Laufe der Sendung bereits über verschiedene Möglichkeiten gesprochen. Beispielsweise darüber, faire und ökologische Kleidung zu kaufen, wobei darauf zu achten ist, dass fair nicht gleich ökologisch bedeutet und umgekehrt. Eine Mischung aus beiden ist dann vielleicht das Beste. Gebrauchte Kleidung zu kaufen oder Kleidung zu tauschen und zu teilen ist sinnvoll, da wir so die Massenproduktion nicht oder zumindest nicht direkt fördern, die unter anderem Grund für die verheerenden Arbeitsbedingungen sind. Wie auch bereits erwähnt wurde, ist es letztendlich unbedingt notwendig und vielleicht auch das Wichtigste, bewusster einzukaufen, um wieder einen Schritt Richtung Slow statt Fast Fashion zu gehen. Also die Produktion zu verlangsamen, Transparenz zu ermöglichen, Massenproduktion zu verhindern und somit schlussendlich die Arbeitsbedingungen verbessern zu können. Es gibt immer wieder Menschen, die sowas sagen wie, immerhin haben die Näher und Näherinnen überhaupt Arbeit und wenn die Kleidungsproduktion verringert wird, haben sie gegebenenfalls keine mehr. Aber es muss unbedingt möglich sein, dass ArbeiterInnen langsamer und weniger, nämlich nicht mehr 12 bis 16 Stunden am Tag oder mehr arbeiten und dafür angemessen entlohnt werden. Dafür ist es wichtig, dass wir als Konsumenten, Konsumentinnen etwas verändern und von Modelabel fordern, sich für bessere Bedingungen einzusetzen. Und das geht nur, wenn wir weniger und gezielter oder bewusster einkaufen und wenn die Bedingungen schlecht sind, entsprechende Marken vehement abzulehnen. Was ich auch manchmal mache, ist, Marken direkt anzuschreiben und sie nach den Produktionsbedingungen der Herstellung zu fragen. Erst danach habe ich, je nachdem wie die Antwort ausgefallen ist, Kleidung dort gekauft. Ich habe sogar schon mal was zurückgegeben, nachdem ich erfahren habe, dass die Bedingungen schlecht sind. Und ich denke, so fängt eine Veränderung an.
Okay, du sagst also, Bewusstsein für das Thema ist auf jeden Fall wichtig, aber wie kann so ein Bewusstsein überhaupt geschaffen werden?
Für mich persönlich hat es damit angefangen, mir bewusst zu machen, dass die Kleidung, die ich trage, von Menschen produziert wird. Dass diese Menschen unter anderem ihr Leben aufs Spiel setzen und unter Bedingungen arbeiten, die ich mir nicht mal annähernd vorstellen kann. Und das wollte ich nicht mehr fördern. Ich finde es zum Beispiel sehr einfach, und das haben wir in einem vorherigen Interview auch schon gehört, die Augen zu schließen und mich zu fragen, ob ich dieses T-Shirt oder diese Hose unter diesen Umständen kaufen will. Ob es mir das wert ist. Die Antwort darauf ist sehr einfach und das macht es auch für mich sehr einfach, bestimmte Kleidung nicht zu kaufen. Außerdem gibt es viele Alternativen, sowohl faire und schöne Kleidung zu kaufen, als auch gebrauchte oder eben zu teilen. Ich denke, der Kauf von Kleidung oder von neuer Kleidung muss wieder als Privileg angesehen werden.
Okay, und was kann ich oder was können wir als ZuhörerInnen machen, um vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein dafür zu bekommen?
Ein Film, der für mich viel verändert hat, ist der Film The True Cost, der auf sehr eindrückliche Weise die Bedeutung von Kleidung im globalen Norden und Süden gegenüberstellt. Der Satz einer Näherin aus Bangladesch hat mir vielleicht am meisten gezeigt, dass sich die Frage für mich gar nicht mehr stellt, ob ich Kleidung zum Beispiel bei H&M kaufe. Sie hat in etwa gesagt, ich möchte nicht, dass jemand die Kleidung trägt, die mit unserem Blut hergestellt wurde. Das ist super emotional und klar auch für mich keine Option mehr.
Okay, jetzt wäre für mich die Frage, wie machen wir es in Ulm? Wo kann ich in Ulm denn faire oder gebrauchte Kleidung herbekommen und anziehen?
Wir werden gleich noch mit Annemarie Brückner von Fischerins Kleid sprechen, einem Laden im Fischerviertel Ulm, in dem neue Kleidung von fairen Modemarken gekauft werden kann. Auch der Weltladen hat einen Bereich mit fairer und ökologischer Kleidung. Und wer sich ein bisschen informiert, kann online ein großes Angebot finden. Kleidung tauschen kann man zweimal im Semester oder halt im halben Jahr an der Universität Ulm. Die Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit hat jetzt am Dienstag beispielsweise wieder ein Kleiderkarussell veranstaltet und plant am 16. Januar ein weiteres an der Uni Süd. Informieren kann man sich auf der Facebook-Seite der Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit in Ulm oder auf der Internetseite ulmtreiben.de, die verschiedene Veranstaltungen präsentiert. In Ulms Umgebung, in Dietenheim, gibt es das Upcycling-Nähcafé. Dort kann aus getragener oder kaputter Kleidung mit Unterstützung neu genäht werden. Zum Beispiel am 19. Dezember kann man Last-Minute-Weihnachtsgeschenke herstellen. Das findet in der Illertissstraße 1 statt in Dietenheim, 17 bis 20 Uhr. Informieren kann man sich auf der Internetseite dietenheim-zieht-an.de.
Ja, du hast ja gerade schon den Film The True Cost erwähnt. Das Lied, das wir gleich hören werden, ist aus diesem Film von Natalie Taylor und heißt I Want You All. I Want It All.
So, willkommen zurück zum Weltfunk. Wie angekündigt haben wir zu Gast heute die Annemarie Brückner. Annemarie ist Schneiderin und hat einen Laden namens Fischerins Kleid im Fischerviertel. Hallo Annemarie, sehr schön, dass du heute da bist.
Hallo.
So, wir haben gerade schon gesagt, Fischerins Kleid ist dein Laden und du beschreibst den auf der Webseite als Fair Fashion Store. Was ist denn für dich faire Kleidung und in dem Zusammenhang auch, was ist nachhaltige Kleidung für dich?
Also faire Kleidung für mich, das heißt, dass anständige Arbeitsbedingungen, wie keine Kinderarbeit, angemessene Bezahlung, keine unbezahlten Überstunden, nicht zu viele Stunden überhaupt, sind nachhaltig. Dann auch Umweltaspekte wie sauberes Grundwasser, ist für mich ganz wichtig, dass durch die Düngung von Feldern, die Bespritzung mit Herbiziden, das Grundwasser sehr belastet wird. Und mit dem kochen die Menschen, sie waschen sich, sie trinken es roh, werden dadurch auch krank, Kinder kommen verkrüppelt auf die Welt, Menschen haben Hautprobleme. Ja, sowas kann ich einfach nicht unterstützen und deswegen habe ich mich für die Ausrichtung meines Ladens bemüht.
Und wie sehr kann man in diesem Bereich von Fair Fashion nachverfolgen, wo die Sachen herkommen und unter welchen Bedingungen die entstehen?
Es ist unterschiedlich. Die Label an sich sind sehr offen. Manche schreiben es schon gleich zu ihren Kleidungsstücken dazu, wer es genäht hat, wer es, wo die Rohstoffe herkommen, wer es gefärbt hat, wer es verpackt hat, wer es versendet dann im Endeffekt. Zum Beispiel Aid, das ist ein Stuttgarter Label. Amt Angels schreibt auch ganz viel über die Herkunft ihrer Rohstoffe und die Arbeitsbedingungen auf ihrer Internetseite. Also da kann man sich sehr gut informieren.
Cool, okay. Und dein Laden jetzt im Fischerviertel, wie lange gibt es den schon?
Den habe ich jetzt gut 2 Jahre. Und ja, ich habe ihn aufgemacht, weil mir das faire Klamottenangebot in Ulm hier deutlich zu dürftig war. Und ja, fand es einfach gut, wenn man die Kleidungsstücke auch wirklich sehen kann, welche Farbe, wie sie sich anfühlen, sie anprobieren kann. Das mochte ich nie am Online-Shopping und es geht vielen Leuten auch so. Und da kommen auch viele Leute hier aus Ulm oder auch Umgebung gerne her und ja, aus den gleichen Gründen, wie ich den Laden aufgemacht habe.
Das heißt, die Rezeption bisher in Ulm ist ganz gut. Also bist du zufrieden mit dem... Mit der Kundschaft, die kommt, sind das immer die gleichen Leute, kommen da auch mal neue Leute?
Also teilweise kommen Leute immer wieder inzwischen, immer wieder neue, die es entdecken, entweder weil sie vorbeispazieren oder es von jemandem erzählt bekommen oder im Internet entdecken. Touristen aus der Stadt sind natürlich auch immer im Fischerviertel unterwegs, die kommen auch gerne rein, um sich ein Andenken oder weil sie halt auch wirklich was brauchen, dann kaufen.
Mhm. Und jetzt in Bezug auf das Konsumverhalten, wir haben vorhin schon mit einer Psychologin drüber geredet und einige Aspekte schon gehört. Was ist dir denn da persönlich wichtig oder was würdest du dir wünschen vielleicht?
Also mir ist ganz arg wichtig, dass halt so der Hintergrund von der Kleidung stimmt. Ich will anständig behandelt werden, dann will ich auch, dass die Leute, die die Kleidung herstellen, anständig behandelt werden. Und ja, es ist Kleidung, die lange hält und ich habe in meinem Laden auch eine Schneiderecke eingerichtet, wo ich Sachen repariere und ändere, damit es einfach noch ein bisschen länger andauert, weil in jedem Stück steckt so viel Mühe drin und ja, manchmal dann halt auch Blut, wenn es unter unanständigen Bedingungen hergestellt wird und wenigstens dem irgendwie Rechnung zu tragen, finde ich dann vernünftig, wenn es wenigstens so lange genutzt wird, wie es nur irgendwie geht.
Es ist auch nochmal ein ganz guter Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die Kleidung, die man hat, auch wenn sie vielleicht nicht fair ist, trotzdem bei Annemarie wiederverwertet werden kann oder repariert werden kann. An der Stelle würde ich mich schon bei dir bedanken. Schön, dass du da warst und dir alles Gute.
Ja, danke euch.
Gut, wir haben im Laufe der Sendung über Kleidungsproduktion gesprochen, gerade noch mit Annemarie Brückner von Fischerins Kleid in Ulm ein Interview gehabt. Im Laufe der Sendung haben wir uns mit Problemen beschäftigt, mit Herausforderungen der Bekleidungsindustrie, damit unter welchen Bedingungen Kleidung produziert wird, die Rolle von KonsumentInnen beleuchtet und den psychologischen Aspekt beim Kaufen, also warum Kleidung gekauft wird, obwohl das Wissen oftmals da ist, dass die Bedingungen ganz, ganz furchtbar sind. Und außerdem dann über Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Vielleicht als Ausblick in einem Monat ist Weihnachten, Geschenke werden wahrscheinlich schon gekauft. Vielleicht echt einfach nochmal drauf achten, was gekauft wird, nachfragen, wie Sachen produziert wurden und einfach zu verzichten, wenn diese Frage nicht beantwortet werden kann oder eben damit beantwortet wird, dass die Bedingungen nicht so sind, wie wir sie haben wollen. Genau, das erstmal.
Das ist das Fazit. Ich werde auch dieses Weihnachten mal ein geschenkfreies Weihnachten ausprobieren, wie letztes Jahr. Da hat das auch schon ganz gut geklappt. Wer war bei der Sendung dabei? Weil wir sind jetzt leider schon am Ende. Mit diesem Thema könnten wir natürlich 100 Sendungen füllen. Aber Julie McDavid, Caro Renner und ich, Sandro Eiler, waren dabei. Ich bedanke mich sehr herzlich auch bei unseren Interviewgästen, Annemarie Brückner und Anne Landhäuser, sowie Isabel Ulrich. Und wer Lust hat, wem unsere Sendung gefallen hat, unsere nächste Sendung gibt es am 21. Dezember, kurz vor Weihnachten, das hoffentlich einmal weniger konsumträchtig wird als die letzten Jahre. Und wieder um 18 Uhr natürlich. Ja, gibt's noch was zu sagen? Nö. Dann bis bald.